Ja, vielen Dank euch erstmal, dass ihr uns mit reingenommen habt in die Anbetung und dass ihr Jesus schon mal für uns in den Mittelpunkt gestellt habt. Das ist eine gute Vorlage. Johannes, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war und der uns in der Bibel von seinen Erlebnissen mit ihm berichtet, schreibt am Anfang seines Berichts: Er wurde Mensch und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur er besitzt. Schön, dass ihr uns das vor Augen gestellt habt. Wir haben letzte Woche eine kleine Predigtreihe gestartet. Den Titel habt ihr eben schon gelesen. Augenzeugenberichte von Matthäus. Also noch so einer, der mit Jesus unterwegs war. Heute geht es um den Bericht von Jesus entdeckt. Und wir werden in diesem Bericht feststellen, und das ist wahrscheinlich keine große Überraschung, dass es für Jesus von Bedeutung ist, wie wir ihn sehen und wie er uns sieht. Wir werden aber auch feststellen, dass es für Jesus von Bedeutung ist, wie wir uns selbst sehen. Und deshalb lade ich dich jetzt schon mal ein, fang schon mal an, dir darüber Gedanken zu machen, und ich komme dann später darauf zurück. Ich hatte ja schon ein bisschen Zeit, deswegen fange ich bei mir an. Mein Name ist Christian Freischlad, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, Vater von 4 Kindern und arbeite als Ingenieur bei einem Planungsbüro in Siegen. Und ich folge Jesus nach, seit ich ein kleines Kind bin. Und ich glaube, dass das die wichtigste und folgenschwerste Weichenstellung in meinem Leben war. Und das ist jetzt vielleicht alles noch so ein bisschen an der Oberfläche. Auch da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber jetzt kehren wir erstmal zurück zu Matthäus, der von Jesus entdeckt wurde und der in kürzester Zeit die folgenschwerste Entscheidung seines Lebens treffen musste. Und wie Matthäus diesen absoluten Wendepunkt in seinem Leben beschreibt, das finde ich total kurios. Lasst das einfach mal kurz auf euch wirken. Ich lese das vor aus Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus hieß. Er sagte zu ihm: Komm, folge mir. Matthäus stand auf und folgte ihm. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, den Text richtig zu betonen, weil es klingt einfach eher so, als würde der Nachbar kommen und ihn mal kurz um Hilfe bitten, dass er mit anpackt. In dieser Bibelübersetzung, habe ich nachgezählt, sind das 30 Worte. Aber diese 30 Worte nehmen uns eigentlich ganz gut mit in die Situation. Vorab noch ein paar kleine Infos. Jesus hatte vor einigen Wochen, höchstens Monaten wahrscheinlich, mit seinem öffentlichen Wirken begonnen und direkt einige spektakuläre Wunder vollbracht. Er hat zum Beispiel kurz vorher, das berichten alle Augenzeugen gleich, einen Gelähmten geheilt. Und jetzt kommt er an einer Zollstelle vorbei. Ich stelle mir das wie eine Mautstation vor, keine Ahnung. Und sieht dort den Zolleinnehmer Levi, der später den Namen Matthäus tragen wird, bei der Arbeit. Und das war jetzt eine Arbeit, die nicht den besten Ruf genoss. Das haben vielleicht einige von euch auch schon mal gehört, weil Zolleinnehmer zum einen die Steuern für die Römer eintreiben, also sozusagen Kollaborateure mit der Besatzungsmacht waren. Und zum anderen, weil sie häufig ziemlich willkürlich auch noch in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Alle anderen Zeugenberichte unterscheiden mit vornehmer Zurückhaltung zwischen dem Zolleinnehmer Levi und dem Matthäus, der später zu den engsten Vertrauten von Jesus gehört. Nur Matthäus steht zu seiner Vergangenheit. Jesus spricht also nun diesen ehrlosen Geldeintreiber an und fordert ihn auf, jetzt auf der Stelle alles stehen und liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Jesus war ja jetzt erstmal sowas wie ein Shootingstar oder wie der neue Stern am Wanderpredigerhimmel. Und es war in der damaligen Kultur gar nicht so furchtbar unüblich, dass es solche Lehrer, Meister gab, denen man sich angeschlossen hat, um von ihm zu lernen. Und genau das tut Matthäus auch, ohne einen Moment zu zögern. Er steht auf und folgt ihm. Wir wissen leider nicht, was Matthäus bereits über Jesus wusste oder was in seinem Herz oder seinem Kopf in dem Moment vorging. Aus seinem Evangelium, also dem ganzen Bericht von dem Leben Jesu, lässt sich nur schließen, dass er das Alte Testament sehr gut kannte. Und wahrscheinlich war ihm deswegen auch in irgendeiner Form bewusst, dass er kein besonders frommes Leben führte. Was wir sicher wissen ist, Matthäus war bereit und er folgt Jesu Aufforderung, seiner Berufung. Mich hätte interessiert, wie es danach mit Matthäus so in seinem Leben weitergegangen ist, aber darüber erfahren wir genau nichts. Also genau genommen erfahren wir, dass er danach zum engsten Kreis der Jünger Jesu gehört. Das war es dann aber auch. Es geht weiter mit der nächsten Szene. Das lese ich wieder vor, die nächsten Verse. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Aber viele Zolleinnehmer und ähnliche Sünder waren ebenfalls zu dem Essen gekommen, um mit Jesus und seinen Jüngern zusammen zu sein. Das sahen einige Pharisäer und sagten zu seinen Jüngern: Wie kann euer Lehrer sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt darüber nach, was das bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Ja, schauen wir uns diese nächste Szene an. Der neue Wanderprediger und seine Gefolgsleute, also die, die sich ihm bereits angeschlossen hatten, werden von dem Neuling zum Abendessen eingeladen. Entweder so eine Art Abschiedsessen oder so eine Art Einstand. Und seine Freunde und Arbeitskollegen sind auch mit dabei. Die Pharisäer waren damals hoch angesehene Leute. Sie hatten ihr ganzes Leben dem Studium der Heiligen Schriften gewidmet und galten als ultimative moralische Instanz. Also es gab verschiedene Gruppen damals, die so führend in der Bevölkerung waren, aber in moralischen Fragen Pharisäer ganz oben. Mir fällt in unserer postmodernen Zeit überhaupt nichts ein, womit es vergleichbar wäre. Aber wenn wir mal so 50, 60, 70, 80 Jahre zurückdenken, wo man noch ein anderes Verhältnis zu Respektspersonen hatte oder auch eine andere Sicht darauf, dann war das vielleicht irgendwie so eine Kombination aus Schulleiter und Dorfpfarrer oder so. Also einfach, wie gesagt, Personen mit Ansehen, vor denen man Respekt hat. Und diese Männer nahmen ihre Aufgabe auch sehr ernst. Wenn da so ein Neuer kommt, dem die Leute in Scharen nachlaufen, dann guckt man da schon mal ganz genau hin, ob das auch alles so im Sinne des Erfinders ist. Und anscheinend wissen sie zu diesem Zeitpunkt zumindest noch gar nicht so genau, wie sie Jesus einschätzen sollen und pirschen sich so ein bisschen an seine Jünger ran. Wie kann das sein, dass jemand, der anderen Menschen einen Weg zu einem gottgefälligen Leben zeigen will, sich selbst mit so einem gottlosen Pack abgibt? Und Jesus bekommt das irgendwie mit und seine Antwort, die kann man als Überschrift einmal über das ganze Wirken Jesu auf der Erde, aber auch als roten Faden durch die ganze Bibel begreifen. Ich gebe euch mal so einen kleinen Überblick, was ich da so gefunden habe. Psalm 34, Vers 18. Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen, bedrückten Seelen hilft er auf. Sprüche 3, Vers 34. Ja, mit Spöttern treibt er Spott, aber den Demütigen erweist er Gnade. Das wird von Jakobus und Petrus im Neuen Testament zitiert. Jesaja 57, Vers 15. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Doch ich bin auch den Zerschlagenen nahe, deren Geist niedergedrückt ist, richte das Herz der Zerschlagenen auf. Hosea 6, Vers 6. Denn Güte will ich von euch und nicht geschlachtete Opfer. Das zitiert Jesus hier. Und dieser Vers oder dieser Abschnitt allein wäre wahrscheinlich schon fast wieder eine Predigt wert.
Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und retten, was verloren ist. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade und ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. 1. Timotheus 1, Vers 15. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Offenbarung 3, Vers 17. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Und zum Abschluss eine Stelle, wo wieder Jesus spricht, und man kann das fast als Auslegung zu dem Satz aus unserem Abschnitt verstehen. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. All diese ganzen Verse, worauf ich hinaus will, in dieser kurzen Antwort an die Pharisäer, vor den Jüngern, vor den Zolleinnehmern, vor den Sündern, zeigt Jesus auch uns heute, wenn wir diesem Zeugenbericht von Matthäus aufmerksam folgen, eine ganz, ganz grundsätzliche Wahrheit. Wir Menschen, egal ob hoch angesehen oder verachtet, brauchen Vergebung unserer Schuld, unserer Fehler, wenn wir Gemeinschaft mit dem unfehlbaren, heiligen, unvergleichlichen, allmächtigen Gott haben wollen. Und diese Vergebung steht jedem offen, der eingesteht, sie nicht verdient zu haben, sondern sie als Geschenk annimmt. Denn Jesus ist nicht gekommen, und das sagt er, um die Selbstgerechten zu bestätigen, sondern den Verzweifelten einen Ausweg aufzuzeigen. Einen Ausweg, der direkt in die Gemeinschaft mit Gott selbst führt. Und weil ihm das bewusst ist, deshalb ist Matthäus bereit für die Nachfolge, und die Pharisäer verpassen die Chance ihres Lebens. Jetzt haben wir diesen Augenzeugenbericht von diesen zwei Szenen. Und wenn wir ehrlich sind, und das ist eine besondere Herausforderung für mich heute, ist er nicht besonders schwer zu verstehen. Jetzt können wir uns alle zurücklehnen und sagen: Okay, klar, habe ich verstanden. Schönen Sonntag noch. Schwierig und vielleicht schmerzhaft kann es werden, wenn wir das auf uns selbst anwenden, so wie es der Thorsten eben gesagt hat. Was will uns das jetzt sagen? Zuerst einmal ist Matthäus ja nicht nur ein Befürworter von Jesus oder dem, was er sagt. Er gibt ihm nicht einfach nur Recht oder findet Jesus irgendwie gut, sondern er lässt sein ganzes Leben hinter sich, um genau das zu tun, wozu Jesus ihn beruft. Sind wir dazu bereit? Bin ich dazu bereit? Und vom Zolleinnehmer weg, wenn wir auf die Pharisäer schauen. In christlichen Kreisen, und ich glaube, das ist seit Jahrhunderten ziemlich unverändert, haben Pharisäer einen sehr schlechten Ruf. Aber so war das damals nicht. Möchten wir lieber hoch angesehene Leute, eine moralische Instanz sein oder Zöllner und Sünder? Wenn du dich ehrlich betrachtest, wie leicht fällt es dir, wie Paulus auch an einer anderen Stelle zu sagen, ich bin der Erste unter den Sündern. Gerade auch sonntags morgens in der Gemeinde. Wer kennt dein Versagen, deine schlimmsten Stunden? Wollen wir lieber gesunde sein oder sind wir bereit, zum Arzt zu gehen? Letztlich war Matthäus bereit, sein altes Leben als gescheitert zu betrachten und Jesus voll und ganz gehorsam zu sein. Sein ganzer Augenzeugenbericht, den wir als das Matthäus-Evangelium kennen, hat die Absicht, Jesus uns als die Erfüllung der Verheißung, als großen König und als Heilsbringer für die ganze Welt vorzustellen. Die Pharisäer dagegen meinten, dass sie zu beurteilen hätten, was Jesus zu tun und zu lassen hat. Ferdinand Fuchs, der hier vorne sitzt, erinnert mich gelegentlich daran, dass Jesus nicht nur unser Freund sein will, den wir mal um Hilfe bitten und manchmal ein paar Wochen links liegen lassen, sondern auch König, Priester und Prophet oder, wie du das sagst, Herr Jesus. Ist Jesus der Herr in meinem Leben, dem ich mich in allen Dingen unterordne? Die Lieder heute im Lobpreis waren richtig schön und ich singe die gerne, aber mein ganzes Leben gebe ich dir und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Lebst du das? Lebe ich das? Das sind jetzt sehr, sehr viele Fragen für eine einzige Predigt. Und wer hätte gedacht, dass so eine nette Geschichte so herausfordernd sein kann? Ich tatsächlich nicht, als ich mit der Vorbereitung angefangen habe. Deshalb will ich es zum Schluss nochmal ganz persönlich werden lassen und hoffe, dass ich euch mit meinem Zeugnis, mit dem, was ich berichten kann von dem, was ich mit Jesus erlebt habe, ermutigen kann, dem Beispiel von Matthäus zu folgen, der ohne zu zögern sein ganzes Leben aufgegeben hat. Und 2000 Jahre später können wir sagen, er hat Geschichte geschrieben. Oder besser noch, Jesus hat durch ihn und mit ihm Geschichte geschrieben. In mir steckt mehr Zolleinnehmer, als ihr vielleicht glaubt. Viele von euch kennen mich schon sehr lange und vielleicht kennen Sie mich bisher als einen, der von klein auf immer in die Gemeinde gegangen ist, der die Gruppenstunden besucht hat, beim Bibelhoch immer ganz weit vorne war, Jungscha gemacht hat, Kinderstunde, Teamkreis, biblischen Unterricht, der als Jugendlicher sogar manchmal in die Bibelstunde und fast immer in die Mahlfeier gegangen ist. Man könnte fast glauben, dass ich einen ganz guten Pharisäer abgegeben hätte. Tatsächlich war das manchmal so. Tatsächlich habe ich auch manchmal gedacht, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Bis ich das Gleichnis gehört habe, das ich eben vorgelesen habe. Und das hat mich sehr getroffen als Jugendlicher. Dieser Hochmut, die Unbarmherzigkeit, die Rechthaberei, auch Selbstgerechtigkeit, das war meine große Schuld, mein Versagen, da wo ich völlig falsch lag. Die wenigsten von euch, und das ist vielleicht auch gut so, kennen meine Wutausbrüche, meine Ungeduld. Die wissen, wie oft ich ungerecht bin zu meiner Familie. Und vielleicht wusste noch keiner von denen, die heute hier sind, dass ich mal als amtierender Jungscha-Leiter bei einem Gemeindeglied in den Garten gebrochen habe, weil ich viel zu schnell viel zu viel Alkohol getrunken habe. Ich bin da kein bisschen stolz drauf und es kostet mich überraschend viel Überwindung, das heute zu erzählen. Aber ich möchte auf einen ganz zentralen Punkt hinaus. Jesus hat mich trotzdem berufen. Folge mir nach. Ich hatte schon als kleiner Junge den Traum, anderen von Jesus weiterzuerzählen und habe in so einem alten Schreibheft von meinen großen Geschwistern angefangen, Predigtvorbereitung aufzuschreiben. Leider ist das Heft wahrscheinlich verloren gegangen. Es würde mich wahnsinnig interessieren, was ich damals geschrieben habe. Aber ich war mir nie so richtig sicher, ob Jesus mich wirklich gebrauchen kann. Ich stehe heute nicht hier, weil ich so ein frommer Mensch bin, sondern weil Jesus mich entdeckt hat. Weil er mir meine Schuld vergeben hat und immer wieder vergibt. Wenn du ein Sünder bist, ein Zolleinnehmer und weißt, dass es Gott nicht gefällt, wie du lebst, dann ruft Jesus heute vielleicht dich in seine Nachfolge. Weil er gekommen ist, um die Sünder zu rufen und nicht die, die sich für gerecht halten. Matthäus war tief im Wort Gottes verwurzelt und lebte völlig am Wort Gottes vorbei, bis Jesus ihn an der Zollstelle entdeckt hat. Er hat eine lukrative Karriere hinter sich gelassen, um alles für Jesus zu geben. Und wenn wir an die Pharisäer denken und du heute feststellst, dass du selbstgerecht warst, dann ist das nur der Wechsel in der Art, wie du dich selber siehst. Denn Sünder waren die Pharisäer genauso wie die Zolleinnehmer. Und dann gilt das Gleiche auch für dich. Matthäus und ich haben die Erfahrung gemacht, dass der bestmögliche Lebensinhalt ist, der Berufung Jesu zu folgen. Und diese Erfahrung wünsche ich jedem von euch von Herzen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben können. Ich danke dir dafür, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Ich danke dir für dein Wort, dass du Menschen berufen hast, für uns aufzuschreiben, wie du hier auf der Erde gelebt hast und was du uns zu sagen hattest, nämlich, dass Gott Gemeinschaft mit jedem von uns haben will und wenn wir noch so viel falsch gemacht haben, wenn wir noch so sehr am Ziel vorbeigelebt haben und dir noch so wenig Beachtung geschenkt haben. Danke, dass es Hoffnung gibt, weil du lebst und weil du uns berufst, dir nachzufolgen. Und ich bitte dich, schenk uns den Mut, schenk uns die Entschlossenheit, schenk uns die Begeisterung, dir von ganzem Herzen nachzufolgen. Danke, dass du das segnest und dass du wirklich ein geniales Leben für uns bereithältst. Amen.